Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 21. Mai 2011 und ihr hört die 34. Folge. Am Mikrofon Christoph Hofmann, aka Sicarius. Mojang Productions, Rovio, Introversion Software, Lima Sky. Die Namen sagen euch nichts? Dann vielleicht Minecraft, Angry Birds, Multivinia, Doodle Jump. Vier sehr erfolgreiche Spiele, die eines gemeinsam haben. Sie gehören zur Gruppe der Indie-Spiele. Und deren Entwickler sind unabhängige, also Independent-Entwickler. Aber was macht eigentlich ein Indie-Entwickler aus? Wo liegen die Unterschiede zum Festangestellten? Und was sind die Vor- und Nachteile, sich als Indie-Entwickler selbstständig zu machen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich mir heute Steffen eingeladen. Hallo Steffen, stell dich doch bitte kurz unseren Hörern vor.
Ja, hallo Christoph, ich bin Steffen Itterheim, ehemaliger festangestellter Spieleentwickler, unter anderem habe ich 99 angefangen bei Neon Studios Gameboy-Spiele zu entwickeln und von 2002 an bis 2009 war ich bei Electronic Arts Phenomic angestellt und habe dann allen Spellforce-Titeln mitgearbeitet und natürlich auch Battleforge. 2009 dann gab es eine Entlassungswelle, habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, mit anderen Kollegen ein Startup zu gründen. Das ging leider, ja, ich will nicht sagen schief, aber das ging halt ein bisschen auseinander, scheiterte an der Finanzierung und an, sage ich mal, vielleicht auch der Charakterzusammenstellung. Und dann habe ich mich entschlossen, da ich ja schon die Cocos2D für iPhone Engine kannte, in dem Bereich mich als Freelancer zu verselbstständigen. Und inzwischen bin ich dabei, auch ganz stark in Richtung Indie zu gehen und die Auftragsarbeiten mehr oder weniger sein zu lassen, beziehungsweise nur ganz bestimmte Leute anzunehmen, die ich auch schon kenne, mit denen ich auch gut zusammenarbeiten kann. Das ist so kurz der Lebensablauf, den ich jetzt hier mal ausgebreitet habe.
Gut, dann legen wir doch mit dem eigentlichen Thema gleich los. Du hast jetzt im Intro schon erwähnt, es gab nach dem Release von Battleforge eine Entlassungswelle bei EA Phenomic. Zu Battleforge selbst, ich fand es eigentlich ein super Spiel. Ich habe bei Gamers Global auch damals eine 8.5 gegeben, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Es war halt wie alle Spiele von EA Phenomic gewöhnungsbedürftig, jetzt von der Spielmechanik und so. Also es war kein Massenmarkt. Es war ein richtig super Spiel, wenn man sich darauf eingelassen hat. Es war aber kein Massenmarkt. War das jetzt ein Grund dafür, dass EA das Studio geschrumpft hat? Oder war das einfach ganz normal, dass am Ende der Entwicklung das Team zusammengeschrumpft wurde?
Also ich meine, erstmal, du hast es gut erkannt, das sind keine Massenmarkttitel und Phenomic hat sich immer schwer getan, Titel zu erstellen, die wirklich massenmarkttauglich sind, weil entweder scheitert es an der Zugänglichkeit, so bei den ersten Spellforce-Titeln glaube ich auch so, oder es scheitert ja am Schwierigkeitsgrad oder diversen anderen Dingen. Und jetzt speziell bei Battleforge war allerdings schon von vornherein klar, zumindest so, wenn ich das so überblicke, dass es kein 10 Millionen Titel wird, also kein Titel, der sich 10 Millionen Mal verkauft. Es war eigentlich auch von Anfang an geplant als Free-to-Play. Und ich glaube, einer der Probleme, die Battleforge hatte, war, dass es dann tatsächlich doch als sogenanntes Boxed Product in den Laden kam und nicht eben als Download-Produkt erhältlich war von Anfang an. Genaue Gründe weiß ich jetzt nicht. Also ich denke mal einfach, dass man versuchen wollte, dann klassisch, wie EA eben denkt, ein Boxed Product einfach in den Laden zu stellen, weil dann kriegt man gleich Geld rein. Das ist ja bei Free-to-Play eher so ein langwieriger Prozess.
Ja, den man auch immer begleiten muss.
Ganz genau. Ja, die Entlassungswelle war nicht bedingt dadurch, dass das Produkt fertig war, weil wir hatten ja eigentlich genug zu tun mit Zusatz-Add-ons, weiterem Content hinzuzufügen. Das Problem war ja eigentlich mehr, dass irgendwelche Banker und Immobilienmakler oder irgendwas in der Richtung, die haben irgendwie Scheiße gebaut. Das war 2008 so ungefähr und man hat sich da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber seltsamerweise hat das plötzlich die gesamte Weltwirtschaft beeinflusst und das hat alle ein bisschen überrascht und da musste halt jeder kleinere Brötchen backen und so kam es halt auch, dass nicht nur bei EA, sondern auch bei anderen großen Studios und Publishern viele Studios geschlossen wurden oder zumindest viele Leute entlassen wurden. Und ich denke, Phenomic ist dann noch ganz gut weggekommen, weil sie eben nicht zugemacht wurden, weil, denke ich, auch ein paar kluge Leute erkannt haben, dass die Jungs was drauf haben und dass wir vor allem im Bereich Microtransactions und eben diese Free-to-Play-Sparte eigentlich ganz gut besetzen können. Und insofern konnten dann ein paar weitermachen. Allerdings war der Cut halt schon sehr hart, weil wir ja dann die Vorgabe hatten, von 3D-PC-Strategiespielen wegzugehen und nur noch ausschließlich webbasierte 2D-Browser-Spiele zu machen.
Lord of Ultima hieß es, oder?
Ja, das war das sagenumwobene Lord of Ultima. Und ja, das geht wohl dann auch wohl in die Richtung weiter, so ich das mitkriege.
Jetzt hast du auf der Straße gestanden. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie geht's weiter? Festanstellung oder selbstständig?
Auf der Straße gestanden, das klingt ein bisschen hart. War eigentlich gar nicht so. Ich sollte dazu sagen, dass die ganze Entlassung eigentlich sehr, sehr fair abgelaufen ist. Und es wurde auch erstmal allen freigestellt, sich zu überlegen, ob man jetzt als diesen Wechsel mitmachen will, weil ja, Browser-Games sind vor allem gerade bei den klassischen Spieleentwicklern jetzt nicht so besonders beliebt. Manche hassen sie abgrundtief und andere wollten einfach nicht ihre Fähigkeiten in Richtung Web-Games weiterentwickeln, sondern wollten halt einfach bei PC bleiben. Insofern durfte dann jeder sagen, okay, will ich nicht mitmachen, ich will die Gelegenheit nutzen, entlassen zu werden, weil wenn du betriebsbedingt gekündigt wirst, dann kriegst du natürlich Arbeitslosengeldanspruch, kriegst du deinen, wie nennt man das, diese Ausgleichszahlung, die dann am Ende kommt und so Sachen eben. Insofern war das ganz fair und für mich ergab sich dann natürlich auch die Möglichkeit, mit ein paar Leuten direkt ein Startup zu gründen. Wir wollten iPhone-Spiele machen, hatten eigentlich die Idee, richtig coole iPhone-Spiele zu machen. Uns war aber irgendwie bewusst, dass wir mit den richtig coolen Spielen, die wir gerne machen wollten, wahrscheinlich nicht so das richtige Geld verdienen können. Und haben dann so als Konzession eben auch eine Spielserie mit dazu gepackt, die sich eben sehr stark auf die Microtransactions und auf die Online-Komponenten eben bezog, sodass man da eben quasi mit den Spielen, die man eigentlich nicht so gern macht, sein Hauptgeld macht und um dann die Spiele machen zu können, die man gern machen will. Und ich glaube, das war eigentlich so die Grundvoraussetzung dafür, dass wir eigentlich letztlich an der Idee gescheitert sind. Weil entweder bist du konsequent und sagst, wir machen die Spiele, die wir machen wollen und wir versuchen damit irgendwie erfolgreich zu sein. Oder wir machen es, um Geld zu verdienen. Dann machen wir diese Microtransaction-Spiele, machen wir die Spiele, wie Zynga macht, eben Farmville und Cityville und auch die anderen Dinge. Also da muss man sich halt entscheiden und wir haben uns nicht entschieden, sondern wir wollten beides, die eierlegende Wollmilchsau sozusagen.
War dann quasi das Problem eures Startups, dass ihr mit dem Gedankengang einer großen Firma gleich rangegangen seid?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich denke, ich weiß genau, wahrscheinlich werden mir meine Kollegen, die damals mitgemacht haben, vielleicht sogar widersprechen, aber also meine Ansicht ist, dass wir das gemeinsam das Gefühl hatten, okay, so, wir können eine Firma machen, die einfach besser ist und besser funktioniert als Phenomic. Das war einfach so standardmäßig, du wirst natürlich vor die Tür gesetzt ungefähr und hast natürlich den Willen, unbedingt das, was alles nicht so gut lief, besser zu machen. Eben zum Beispiel die Leute einfach besser einzubeziehen oder die Teams anders aufzuteilen oder einfach gewisse Arbeitsmethoden wie zum Beispiel Scrum und Agile Development konsequenter umzusetzen. Das hat uns, glaube ich, geeint. Und wo wir aber vielleicht einfach übers Ziel hinausgeschossen sind, war die Idee, jetzt auch gerade in dem Marktumfeld zu versuchen, Investoren an Land zu ziehen. Es war zwar klar, dass das iPhone sehr groß wächst, aber die Angst bei den Investoren war natürlich auch entsprechend groß. Nach der Wirtschaftskrise waren sie alle vorsichtig und wir waren dann auch zum Beispiel beim Hightech-Gründerfonds, sind da leider abgelehnt worden, hatten auch ein bisschen Pech, muss man dazu sagen, weil ausgerechnet die davor ihr Pitch vorgestellt haben, hatten gesagt, dass reine Entwickler verdienen nichts und dann kommen wir als Nächste dran, sagen, wir sind ein reiner Entwickler und wir hätten gern euer Geld. Moment mal, die vor uns haben doch aber gesagt, die verdienen nichts. Ja, dann stehst du natürlich erstmal dumm da und das ging halt ein bisschen in die Hose. Allerdings muss ich sagen, an dem Zeitpunkt war ich tatsächlich zum Unmut meiner Kollegen etwas erleichtert, weil ich vielleicht insgeheim schon gefühlt habe, dass das nicht das ist, was ich zumindest persönlich machen will. Ich habe in der Phase sehr stark erlebt, wie einzelne Entwickler mit relativ wenig Aufwand eigentlich gut überleben können. Also da gab es dann halt Beispiele, wo man merkt, wir wollen ein komplettes Spiel machen, aber wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur ein Tool machst oder ein kleines Source-Code-Kit so als Basisgrundlage für ein bestimmtes Spielgenre und das auf den Markt stellst, dann kannst du ein paar tausend Euro damit verdienen. Und das ist natürlich für eine ambitionierte Firma, die gerne 10 Mitarbeiter beschäftigen möchte, ist das kein Geld. Aber wenn ich mir überlege, okay, das könnte ich alleine machen, dann arbeite ich 4 bis 8 Wochen an so einem Tool dran und mache dann vielleicht 500 € im Monat. Und das mache ich dann 3, 4 Monate lang und dann habe ich ein Grundeinkommen von 2000 oder so. Das rechnet sich. Das hat so bei mir hat sich das dann so raus entwickelt, dass das funktionieren kann. Und insofern war ich dann auch sehr stark irgendwann auf dem Gedanken, ich müsste mich eigentlich wirklich komplett verselbstständigen, in dem Sinne, dass ich wirklich alleine für mich erstmal was aufbaue.
Wo wir ja dann jetzt quasi beim Thema sind. Mit dem Ein-Mann-Entwickler verbindet man ja meistens den Begriff Independent Studio. Wobei früher natürlich die meisten Entwickler alleine ihr im Kämmerchen gesessen haben und ihr Spiel programmiert haben. Das ging auch, hat auch nie wirklich aufgehört, zumindest auf dem PC. Was jetzt aber Apple tatsächlich geschafft hat, die ja eigentlich sonst nie so wirklich was mit Spielen anfangen konnten, eben durch das iPhone, durch die Möglichkeit, über den App Store selbst kleine Produktionen groß rauszubringen, hat das ganze Thema doch wieder ein Revival bekommen. Aber jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was definiert man tatsächlich als Independent-Entwickler? Ich meine, nehmen wir das Beispiel Minecraft. Der hat alleine angefangen, hat jetzt 2 Millionen € eingenommen und er war sogar mittlerweile wesentlich mehr. Mehrere Mitarbeiter jetzt. Fällt der eigentlich noch als Independent Studio ab?
Ja, also bei der Frage, was ist Indie und was ist nicht Indie, da scheiden sich natürlich die Geister. Mir ist die Definition erstmal relativ wurscht, aber wenn ich jetzt eine Aussage dazu liefern würde, dann würde ich ganz klar sagen, der Minecraft-Entwickler ist unabhängig. Auch wenn er jetzt schon, ich glaube, meines Wissens schon über 10 Millionen verdient hat oder zumindest Umsatz gemacht hat, ist er absolut unabhängig. Einfach, das hat nichts mit dem Geld zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass er mit seinen Leuten, die er da angestellt hat, und er hat auch schlauerweise die Leute angestellt, die er schon kannte, die er, mit denen er aber auch befreundet ist. Da ging es nicht so sehr um die Fähigkeiten, sondern einfach nur, dass die einfach als kulturell gut zusammenpassen mussten. Die können einfach machen, was sie wollen. Und das ist für mich die Grundhaltung eines Indie. Die können sagen, was sie wollen, sie können tun, was sie wollen und sie können aber auch sein lassen, was sie wollen.
Mit der Argumentation wäre jetzt zum Beispiel ein Studio wie Valve oder bis vor kurzem auch ID Software, die ja ihr eigener Publisher die ganze Zeit waren, auch ein Independent Studio. Aber das würde man jetzt nicht als Indie bezeichnen, oder?
Ja, das ist klar. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt verlässt du natürlich so dieses Garagen-Klischee und dann ist es natürlich von der Außenwahrnehmung her eine Firma, ganz einfach. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, so ab 17 Mitarbeiter kann man es nicht mehr Indie nennen oder ab 3 Millionen Jahresumsatz darf man es nicht mehr Indie nennen. Das macht keinen Sinn. Die sind trotzdem per Definition unabhängige Entwickler gewesen. Also Software ist ja gekauft worden. Man kann aber sagen, dass die einfach der Begriff Indie, der bezeichnet doch mehr die kleinere Brötchen backen, die vielleicht auch mal so einen kleinen größeren Erfolg haben, so ungefähr, wie Minecraft oder wie World of Goo. Die bezeichnet man dann als Indie, aber genau genommen heißt Indie Independent und das heißt unabhängig. Und unabhängig sind eben auch solche Firmen gewesen wie id Software oder eben Valve. Insofern zutreffend, aber ich würde sie nicht als Indie bezeichnen, weil einfach im allgemeinen Sprachgebrauch sieht man dann doch eher die kleinen Teams, die selbstfinanziert sind und einfach so mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben.
Der Vorteil von Indie ist ja auch, eben weil man unabhängig ist und man machen kann, was man will, dass man am Ende eben auch macht, was man will. Da kommen dann eben so komische Sachen auf den ersten Blick, wie World of Goo oder Minecraft raus, die aber irgendwie auch den Nerv der Spieler treffen.
Wir sind auch gut gemachte Spiele, und wie ich finde, auch häufig sieht man, dass die Erfolge auch von den Leuten kommen, die tatsächlich Erfahrung haben, auch Berufserfahrung haben in dem Bereich. Ich glaube, die sich nie festangestellt waren oder nie wirklich eng verkuppelt waren mit der Spieleindustrie, die tun sich da vielleicht ein bisschen schwieriger, weil ihnen einfach zum Beispiel die technischen Grundlagen fehlen oder von der gestalterischen Seite her gewisse Prinzipien nicht so geläufig sind, macht die natürlich noch unabhängiger, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist es auch immer etwas schwieriger, da den großen Erfolg zu erzielen. Aber gibt auch Ausnahmen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da Book of Eschalon oder Escalon oder wie auch immer man es ausspricht. Ein sagenhaft riesiges RPG im Sinne von Ultima, von den früheren Ultimas, super Grafik, teilbasiert sozusagen. Und Der Mensch, der gibt nicht viel von sich, aber was man so weiß, hat er wohl 2,5 Jahre lang sein eigenes angespartes Geld da reingesteckt und rangeklotzt und wohl auch nie irgendwie groß was mit Spielen an Hut gehabt, außer dass er sie gern gespielt hat und wollte dann einfach mal selber eins entwickeln und hat eben Herzblut und sein eigenes Geld da reingesteckt und ich glaube, inzwischen scheint es für ihn auch zu lohnen.
Steigen wir doch jetzt mal in den Kern des Themas ein. Jetzt hast du schon so nebenbei angesprochen, man hat Vorteile, wenn man vorher schon mal in der richtigen Firma gearbeitet hat. Würdest du das jetzt generell jemandem empfehlen, der jetzt neu in die Branche kommt, erstmal einen Beruf tatsächlich irgendwo in einem Konzern anzufangen oder in einer kleinen Firma jetzt von mir aus?
Ja, definitiv. Also wenn man jetzt gerade frisch sein Studium abgeschlossen hat oder wie auch immer, man sucht jetzt einfach nach einer Stelle, man will was mit Spielen anfangen, dann ist es sehr naheliegend und eigentlich auch sehr empfehlenswert, in einem Studio anzufangen. Und meine Empfehlung ist sogar, ein möglichst kleines Studio zu finden. Also eben nicht zu Crytek zu gehen, sag ich jetzt mal, oder zu den anderen großen Verdächtigen, die allgemeinen Verdächtigen. Also EA Phenomic ist ja inzwischen nicht mehr so groß, sind aber angeschlossen an Electronic Arts natürlich. Also die würde ich natürlich auch noch empfehlen, weil sie eben nicht ganz so groß sind oder nicht mehr ganz so groß sind. Oder auch Keen Games in Frankfurt, da das ja quasi der Nachfolger ist von Neon Software und ich kenne die Leute noch, kann ich sehr empfehlen. Man lernt einfach gerade, wenn man bei so einem kleineren Entwickler ist, sehr viel an, man nimmt einfach sehr viele Erfahrungen mit und an Wissen auf. Und ein kleinerer Entwickler hat halt den Vorteil, dass man häufig entweder mehr Spiele entwickelt, das heißt, man hat so den komprimierten Ablauf einer Spieleentwicklung innerhalb von 6 Monaten anstatt von 2 oder 3 Jahren, wo man dann nach 3 Monaten nicht sagen kann, was habe ich eigentlich oder was hat sich denn eigentlich in den 3 Monaten an dem Spiel weiterentwickelt. Während du bei einer kleineren Entwicklung bist du dann quasi schon über die Hälfte hinaus und kannst schon genau sagen, nach jeder Woche, okay, das und das und das hat sich weiterentwickelt. Das ist, finde ich, sehr viel motivierender und das führt natürlich auch wieder auf die Indie-Sache zurück. Die Indies müssen zwangsläufig kleinere Spiele machen, kleinere Brötchen backen und sehen dann aber auch größere Fortschritte durch das, was sie tun. In größeren Firmen hat man halt dann eher das Problem, dass man nur ein Rad im Uhrwerk und häufig auch sich sehr stark spezialisieren muss. Und dann am Ende vielleicht nur Programmierung von User Interface übernimmt und von den anderen Teilen eigentlich kaum was mitkriegt.
Das hat sich aber auch erst über die Jahre entwickelt. Also ich kenne ja deinen Lebenslauf. Du hast ja auch Level Designer, Skripter zum Designer, dann Programmierer und so. Hast ja auch im Prinzip alles mitgemacht. Und ich denke, wenn du jetzt schon damals bei Ubisoft oder eben direkt bei Electronic Arts gewesen wärst, wäre das vielleicht gar nicht so die Möglichkeit gewesen, oder?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss auch sagen, also ich war ja von 99 bis 2002 bei Neon Software. Wir haben Gameboy-Spiele gemacht. Der Entwicklungszyklus war eben so meist so 5 Monate, manchmal auch 6. Ich glaube, da habe ich insgesamt an 6, 7 Titeln mitgearbeitet in 3 Jahren. Nachher habe ich in 3 Jahren nur ein Spiel gemacht, so ungefähr. Ja, also da ich ja schon immer so ein bisschen multitalentmäßig war und einfach sehr ein breites Spektrum an Interessen hatte, war das für mich halt super, weil ich konnte das Level-Design machen, ich konnte ein bisschen was von der Engine-Entwicklung mitkriegen. Ich habe mich dann letztlich voll um das Scripting gekümmert, habe da sogar sowas wie AI mit unserem Scripting-System entwickelt, habe dann auch User-Interface-Programmierung gemacht, das Dave Mirra Freestyle BMX-Spiel habe ich quasi im Alleingang die Pre-Production-Phase gestaltet, also Game Design-Dokument hochgezogen und im Prinzip alles festgelegt bzw. vorgedacht und durfte dann feststellen, dass zum Beispiel die Grafiker die Levels gebaut haben und da das alles teilbasiert war, haben die erstmal die Levels gezeichnet, eingescannt, überarbeitet, sodass das dann teils wurden, dann optimiert, dass es weniger teils braucht. Also auch die hatten zur Abwechslung mal eben Level-Design-Tätigkeiten, anstatt einfach nur Grafik zu zeichnen. Und selbst unser Producer, damals auch einer von den 4 Geschäftsführern, hat sich irgendwann eingeklinkt und hat bei dem Spiel mit viel Engagement und Freude die Höhenstufen bearbeitet. Wir hatten ein kleines Tool dafür, wo man so Blöcke hoch runterzieht, damit man eben auf dieser eigentlich 2D-Grafik, so ein bisschen mit isometrischer Ansicht gezeichnet, definieren kann, was ist denn oben, was ist unten, wo gibt es Rampen, wo kann man drauf ja, grinden und die Sachen hat er dann größtenteils editiert und Da hat einfach jeder irgendwie einen Teil, bei allen irgendwo einen Teil dazu beigetragen und eigentlich auch sehr interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten übernommen. Das ist etwas, wo ich denke, dass man bei einer Firma ab 50 Mitarbeitern und mehr verschwindet das, weil dann hast du schon ganz klar definierte Rollen. Du hast die Abteilungen, du hast die Rollenverteilung und wenn du ein bisschen Glück hast, arbeitet die Firma nach agilen Entwicklungsprinzipien. Das heißt, du hast einen Programmierer, der mit dem Grafiker zusammen an der Umsetzung der AI arbeitet, sodass eben der Grafiker und der Programmierer gemeinsam dran arbeiten, anstatt dass die Programmierer ein AI-System umsetzen und sich die Grafiker hinterher beschweren, hey, das funktioniert aber nicht mit meinen Animationen. Und dann hast du sofort immer diese lästigen Grafiker, das sagen dann die Programmierer, und die Grafiker sagen dann, Mensch, die Programmierer, die haben einfach keinen Plan, und dann gibt's dann halt sofort auch diese Klickenbildung, und eigentlich für mich sehr bezeichnend, wenn das über die Fähigkeitsgrenzen, also wenn sozusagen nicht die Grafiker und die Designer und die Programmierer sich zusammenrotten und die selber in sich Klicken bilden und das ist fast homogen, ich glaube, dann hast du ein Problem in deiner Firma, weil du dann drei verschiedene Abteilungen hast, die irgendwo gegeneinander auch arbeiten und vielleicht nicht ganz so optimal kommunizieren. Und eigentlich müssten die Zahn in Zahn arbeiten, damit das Ganze wirklich rund wird. Und das ist ja eigentlich auch eins der Ziele, die das Agile entwickeln, vor allem unter Scrum. Das soll das ja fördern und umsetzen. Und das hat auch zum Teil Erfolge gezeigt, dass wir das eingeführt haben bei Phenomic.
Jetzt bin ich in der Firma, habe schon ein, zwei Titel Release gesehen, will mich aber jetzt so langsam auch weiterentwickeln. Jetzt steht natürlich die Tür offen, einmal Karriere zu machen und natürlich auch die andere Tür, mich selbstständig zu machen.
Das steht natürlich eben frei, wo er hin will. Ich weiß ja zum Beispiel von Kollegen, die waren da sehr erpicht darauf, dass sie jetzt unbedingt noch diesen Titel mitmachen und bevor sie dann die Firma verlassen und zur anderen Firma gehen, weil das wollen sie unbedingt auf ihrem Portfolio, in ihrem Lebenslauf drin haben. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich immer gefragt, warum muss ich denn einen fertigen Titel eben unbedingt in meinem Lebenslauf drin haben?
Ja. Weil in vielen Stellenangeboten steht ja immer drin, has to have 5 AAA titles oder...
Ja, das stimmt. Aber allerdings ist es ja wirklich so, dass es, ob du jetzt ein halbes Jahr vor Release gehst oder erst einen Monat danach, macht wirklich nicht den großen Unterschied, wenn du schon 2 Jahre oder 3 in der Firma warst. Es geht ja letztlich insgesamt um die Erfahrung von so einem Spiel. Und man kann diesen Titel trotzdem auf sein Portfolio schreiben, wenn man vor dem Release geht. Da spricht ja nichts dagegen.
Da müsste ich jetzt doch gerade mal, also Interesse halber, nachhaken. Ja. Wann werden eigentlich die Credits für ein Spiel gemacht?
Ja, die werden natürlich ganz zu Anfang gemacht. nein, die Credits, das ist interessant. Meistens so, sagen wir mal, 4 Wochen vor Release, also meistens sind dann schon die Release-Candidates am Laufen. Man hat schon ein Credit-System in place im Programm, aber da sind noch keine Daten gefüllt. Das heißt, dann scrollt dann Credits und dann steht dann hier kommen die Credits rein. Irgendwer tut dann diese Textdatei ausbauen und dann geht dann halt einer rum und fragt die Leute, wie sie in den Credits genannt werden wollen. Manchmal wird auch gefragt, so, worunter soll man dich denn überhaupt einführen? Wir wissen nicht so genau, was hast du eigentlich gemacht hier? Ist auch schon vorgekommen. Dann gibt's natürlich die Leute, die sagen, hey, ihr habt vergessen mich bei den, was weiß ich, ich war doch der Cutscene-Animation-Scripting-Guy hier und warum habt ihr das nicht extra aufgeführt? In der Regel ist es, glaube ich, nicht so ein großes Streitthema, aber man muss schon achten, dass man alles erfasst und ich glaube, die Credits kommen dann relativ am Ende rein. Und es ist dann tatsächlich so, wenn man da irgendwo auch mal einen Freelancer beschäftigt hat, der 3 Monate lang einfach nur ein paar Entwürfe für irgendwelche Monster geliefert hat, der kommt dann sehr wahrscheinlich eben auch in die Credits, eben als Illustrator oder so, oder als Assistant Illustrator. Das heißt, da werden schon alle Leute aufgefasst. Deswegen sind die Credits auch so ellenlang. Und deswegen finde ich auch gerade bei den größeren Spielen, in den Credits zu stehen, ist für mich keine Aussage, weil ich weiß zum Beispiel auch von Publisher-Seite, da gibt es Leute, die haben sich mal 2 Wochen um das Projekt gekümmert, so aushilfsweise, weil jemand im Urlaub war und die landen dann auch in den Credits von dem Spiel. Das ist halt, da fehlt so ein bisschen die Gewichtung. Ich glaube, Valve hat das ganz cool gelöst, weil sie einfach nur eine große, lange Liste von alphabetisch sortierten Namen aufführen und fertig. Das finde ich eigentlich sogar richtig akzeptabel und Credits für mich werden eigentlich erst dann interessant, wenn weniger wie 10 Leute aufgeführt werden. Und dann hat man auch so einen gewissen Bezug zu den Credits, so einen Stolz darauf, okay, so hier, ich habe 10% zu dem Spiel beigeliefert und nicht nur 1%, weil eben 100 Leute dran beteiligt waren.
Also es ist aber in der Regel so, dass selbst wenn du jetzt ein halbes Jahr vorher gehst, dass du in den Credits auftauchen würdest.
Ja, auf jeden Fall. Also selbst wenn du ganz am Anfang ein paar Designdokumente zusammengeschustert hast und dann gehst du oder wirst gegangen, wird man dich fairerweise trotzdem irgendwo auflisten. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man da jemanden irgendwie extra unterschlägt, weil das macht man einfach nicht. Das ist keine nette Sache. Und egal, was man da für ein, wie klein der Beitrag auch war, man kommt dann doch in die Credits rein. Nur es ist natürlich, wenn jetzt jemand anstellt und du steht in deinem Lebenslauf steht, du hast an, sagen wir jetzt mal, Spellforce mitgearbeitet, warst aber eigentlich effektiv nur 2 Wochen in der Firma. Das sehen die natürlich. Die achten dann natürlich nicht, dass du irgendwo in den Credits gelistet bist, sondern die sehen dann halt, okay, war 2 Wochen bei Phenomic. Okay, kann man ignorieren. Da geht's halt dann wirklich einfach nur um den Lebenslauf. Also die Credits an sich finde ich nicht so wichtig, also für den weiteren beruflichen Verlauf oder Karriere.
Gut, dann kommen wir jetzt, weil ich hatte dich ja unterbrochen mit dem Portfolio, also dass du nicht verstehst, wenn jemand darauf wartet, dass das Spiel erst fertig ist, bevor er dann die Firma verlässt.
Ja, oder so ungefähr im Prinzip sich auch raussucht, okay, zu der Firma will ich nochmal gehen und da ein Spiel fertig machen, weil das gut auf meinem Portfolio aussieht. Das ist halt reines Karrieredenken, das ist so ein bisschen, widerspricht für mich eigentlich meiner, wie soll ich sagen, so eine Ideologie ist wahrscheinlich der falsche Begriff, mir fällt jetzt der richtige nicht ein. Ich denke, du weißt, was ich meine. Das ist einfach so gewisse Ehre, okay, wenn ich an diesem Spiel arbeiten will, dann gehe ich zu dem Entwicklerfirma hin und bewerbe mich da und dann bin ich glücklich, wenn ich an diesem Spiel arbeiten darf. Ob dann die Arbeitsbedingungen natürlich dann immer noch so toll sind, wenn man dann tatsächlich dort arbeitet, ist eine andere Sache, aber im Prinzip dafür hat man sich entschieden, das will man machen und das ist super, dass man jetzt wirklich Wert drauf legt, bestimmte Spiele entwickelt zu haben oder mitgewirkt zu haben, weil es einfach cool aussieht aus dem Portfolio. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, das kommt von alleine. Wenn man eben mit viel Liebe an der Sache rangeht, dann kommt man auch automatisch an die richtigen Titel, die einen auch weiterbringen. Und man kann letztlich sich auch irgendwo, es ist eine Verkaufssache, also es ist nicht eine Bullet-Point-Liste, eine Stichpunkt-Liste, wo man einfach Titel auflistet, die man gemacht hat, sondern wenn man sich irgendwo bewirbt oder wenn man sich eben auch, wie ich, online ein Profil aufbaut, das Leute heranbringen soll, potenzielle Kunden oder einfach nur sogenannte Follower, also Leute, die interessiert dran sind, was man selber macht, die dann davon profitieren, dass man eben sein Wissen weitergibt. Da muss man sich eben marketingtechnisch betätigen. Da hilft es nicht, eine Bullet-Point-Liste aufzulisten mit Spielen, die man entwickelt hat, sondern da muss man sich einfach selber gut verkaufen, seine Fähigkeiten gut verkaufen. Insofern finde ich einen Titel mehr oder weniger oder einen bestimmten Titel auf dem Portfolio zu haben eigentlich nicht so wichtig. Bei mir ist es ja auch, ja, wenn du guckst, so richtig große Titel sind da nicht drauf. Die ganzen Spellforce und Battleforge-Titel bin ich ja mit drin. Allerdings muss ich sagen, so richtig stolz bin ich eigentlich mehr auf die kleineren Spiele, die auch nicht so viel Aussagekraft haben, auch jetzt zum Beispiel aktuell für iPhone, dass ich zum Beispiel das Mixmax gemacht habe für Ravensburger oder besonders stolz werde ich dann drauf sein, dass wenn dann endlich mal das Spiel für Joscha Sauer von Nicht Lustig rauskommt, da habe ich dann auch mitgewirkt und bin dann hoffentlich da in den Credits mit drin. Darauf werde ich richtig stolz sein. Einfach auch, weil ich für jemand gearbeitet habe, dessen Arbeit ich selber sehr cool finde und die Comics mich auch immer wieder erfreulich erheitern. Da bin ich stolz drauf. Aber so auf die richtigen großen Titel, ja, vielleicht bin ich deswegen auch prädestiniert, mehr so der kleine Entwickler zu sein in Indie. Es gibt ja auch andere Leute, die tatsächlich auch sich sehr reizvoll finden, Karriere zu machen in der Spielindustrie, aber ich sehe es halt realistisch. Die Aufstiegschancen werden ja immer geringer, je höher du gehst, weil eben auch weniger Leute gefragt werden. Und gerade in den deutschen Studios hast du ja das Problem, dass schon ein recht gut etabliertes Management besteht und doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Sachen etwas verkrustet sind und immer wieder die gleichen Leute in relativ hohen Positionen auftauchen. Es ist schwierig, da einzusteigen, aber wenn man das will, kann man das natürlich durchziehen. Aber ich finde das ein bisschen schade, weil das eigentlich nicht mal in Bezug zu den Spielen entspricht.
Was sind jetzt die konkreten Vor- und Nachteile eines Indie-Entwicklers? Klar, man kann machen, was man will, aber zum Beispiel, man hat natürlich ein großes Risiko, dass am Ende dabei nichts rauskommt, also finanziell letztens gesehen. Was sind noch so wichtige Kriterien?
Für mich war interessanterweise eigentlich also eins der befreiendsten Momente, wirklich mich auf meinem Blog wirklich so geben zu können, wie ich bin. Ich kann sagen, was ich will und ja, man tritt natürlich ab und zu mal in ein Fettnäpfchen oder prescht dann ein bisschen arg weit vor, aber das sind eigentlich Lernprozesse, die man bei Festanstellung, wenn du jetzt zum Beispiel einen entsprechenden Geheimhaltungsklausel unterschrieben hast, was du in der Regel tust, da läufst du ja gar nicht Gefahr. Da wird dir auch zum Teil untersagt oder nahegelegt, nicht im Forum zu posten und auf bestimmte Fragen erst gar nicht einzugehen.
Ich möchte gar nicht wissen, wie es in einem Diablo 3-Entwickler die ganze Zeit vorging. Beziehungsweise Blizzard generell. Ich glaube, das ist
Ah ja, da
schon
wird.
extrem da.
Ja, der wird, also bei jeder größeren Firma wird das Marketing darauf pochen, dass sie die volle Kontrolle haben wollen über die Message, die sie rausbringen wollen. Da gibt es auch einen Zeitablauf, da darf kein Feature vorher irgendwo bekannt sein, bevor es nicht Marketing zu dem Zeitpunkt an die Zeitschriften exklusiv verkauft und solche Deals halt. Also da muss man dann schon sehr zurückstecken in Bereichen, die ein Indie-Entwickler eben komplett vollständig in sich integrieren muss. Und das ist, glaube ich, die Hauptschwierigkeit bei Indie-Entwicklern. Es reicht nicht, ein guter Programmierer zu sein. Du musst auch vor allem das Marketing beherrschen oder zumindest das Interesse haben, das zu lernen und auszuprobieren. Also Selbstvermarktung natürlich auch, und aber auch die Vermarktung von deinen Produkten. Dann musst du durchaus mal gerne langfristig denken. Ja, wenn du jetzt ein tolles Spiel vor Augen hast und entwickelst das gerne, fängst einfach mal an und stellst dann fest, hey, ich krieg das nicht in einem Monat fertig, das dauert eher 4, 5, geht dir dann möglicherweise das Geld aus. Das muss man natürlich bedenken und man muss auch überlegen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den App Store was release, wie wird sich der App Store entwickeln? Lohnt sich das dann, wenn ich mit meinem Spiel rauskomme, immer noch? Es gab ja zum Beispiel diesen sogenannten Goldrausch im App Store, wo die ersten Berichte kamen, dass ein Entwickler mit einem relativ leichten, einfach zu entwickelnden Spiel eine Viertelmillion Dollar gemacht hat, innerhalb von einem Monat oder so. Daraufhin gab es natürlich jede Menge erstens Klons von den Spielen und jede Menge andere Entwickler, die einfach dazugestoßen sind. Und plötzlich siehst du dich natürlich auch einer gewissen Konkurrenzsituation ausgesetzt, wo du auch überlegen musst, ich habe zwar ein tolles Spiel, was ich entwickeln will und ich stehe dahinter, aber ich brauche ja auch irgendwas, was das Spiel besonders macht. Also es muss entweder besonders süß sein von der Grafik, es muss entweder besonders interessant sein vom Gameplay, am besten natürlich die Hardware cool ausnutzen mit Accelerometersteuerung oder einfach vielleicht sogar nur von der technischen Seite her besonders elegant sein. Es kann aber auch zum Beispiel der Sound cool rüberkommen. Das sind also Dinge, die muss man sich überlegen. Und da denke ich auch, hilft das natürlich, die Erfahrung zu haben von einem professionellen Entwickler, einfach diese Denkweise mitzunehmen, dass ein Spiel einfach nicht ein Just-for-Fun-Produkt ist. Wenn du nämlich damit Geld verdienen willst, ist es mehr als das. Und du musst auch den Spaß an der Sache mitbringen, eben diese Dinge zu tun, die nicht deinem Hauptaufgabengebiet entsprechen. Und für mich zum Beispiel hat sich zum Beispiel das Bloggen und das Schreiben von Tutorials oder jetzt auch letztes Jahr habe ich ein komplettes Buch zu Cocos2D geschrieben. Das hat sich überraschend ergeben und ich muss sagen, ich hatte jede Menge Spaß dabei. Es war sehr anstrengend, aber das sind halt einfach so Dinge, da muss man sich reinstürzen in teilweise Situationen oder in Aufgabenfelder, die vor denen man normalerweise erstmal zurückschreckt und wo die Grundhaltung erstmal ist, so um Gottes Willen. Also was halte ich mir da an Arbeit auf? Kann ich das überhaupt? Da kommt natürlich jede Menge Zweifel auf und ich glaube auch gerade diese Zweifel sind ein weiterer großer Negativpunkt von Entwicklern. Ich glaube, es fällt jedem schwer, erstmal an sich selbst zu glauben oder bei diesem Schritt dann auch voller Überzeugung tagtäglich zu sein, dass man das schaffen wird und diese Gelassenheit entwickelt. Und an der Stelle, viel meine ich, habe auch den Podcast mit dir und Harald Frenkel mir angehört und muss sagen, während Harald sagt, er muss jeden Tag schauen, wo sein Geld herkommt, und wenn er mal einen Tag frei nimmt, dann verdient er da ja kein Geld. Ich muss sagen, ich bin ja in der glücklichen Situation, wo ich jetzt inzwischen diese Denkweise komplett abgelegt habe und auch mal eine Woche nichts arbeite und dabei nicht irgendwie Sorgen mache, dass ich jetzt finanziell mich in den Ruin treibe, sondern das sind einfach Phasen, wo man eben auch mal runterkommen muss, wo man sich zum Beispiel auch nicht überarbeiten darf und eben ein bisschen Ausgleich braucht. Und das muss man sich erlauben und darf sich da nicht in Selbstzweifel stürzen, weil sonst hat man möglicherweise auch relativ schnell ein psychologisches, mentales Problem, was durchaus auch in Richtung Depressionen führen kann. Also ich sehe es auch von vielen Entwicklern, Indie-Entwicklern, die angefangen haben, aus ihren Blogs lese ich da so unterschwellig heraus, so eine negative Grundhaltung, so Befürchtungen, die da unten mitschwingen und die scheinbar auch relativ präsent sind bei manchen, sodass man ja sich fragen muss, okay, die verzweifeln eigentlich an sich selbst, obwohl sie es eigentlich könnten. Und ich glaube, das ist mit einer der größten Herausforderungen, weil man eben, weil es einfach eine große psychologische Komponente ist, die man so nicht kennt, dass man eben wirklich auf eigenen Beinen steht, für sich selbst verantwortlich ist und ja, eben die passende Motivation, die Einstellung irgendwo herkriegen muss.
Beim Vergleich von Harald ist natürlich jetzt, du verdienst auch Geld, wenn du nichts arbeitest, bestenfalls. Also die Verkaufe von deinen Spielen laufen ja weiter. Bei einem Journalist ist halt so, der Artikel, wenn er nicht existiert, dann verdient man kein Geld mehr.
Ja gut, ja. Insofern ist der Vergleich ein bisschen ungerecht, gebe ich zu. Ja. Ich habe ja ein Produkt draußen, ein Starter-Kit, das heißt, da habe ich 4 Wochen dran gearbeitet und es verkauft sich auch heute noch. Und rein von der Zeit-Geld-Faktor-Sache, also wie viel Geld ich damit pro Stunde quasi verdient habe, das nimmt ja immer mehr zu, je länger das Produkt läuft und verkauft wird. Natürlich, wenn ich jetzt mit Bloggen mein Geld verdienen müsste und ich müsste jeden Tag einen Artikel schreiben, um 50 Euro einzunehmen irgendwo, dann wäre das natürlich eine andere Sache, ist klar.
Der Vorteil des App Stores ist jetzt eben zum Beispiel, dass er dir einen Teil dieses zusätzlichen Aufwands tatsächlich ein bisschen abnimmt oder auch Steam. Valve und Apple nutzen natürlich die guten Spiele unter dem Angebot, um auch ihren Store zu bewerben und heben die dann entsprechend mit eigenfinanzierter Werbung hervor. Da brauchst du ja dafür nichts zu machen. Aber der klassische Weg für ein Indie-Spiel sieht natürlich anders da aus. Das ist irgendwo in den Weiten des Internets versteckt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht man da hinaus in die Welt damit? Beste Fall ist, ein Spieler sieht's, sagt seinem Freund, der sagt zum anderen Freund, es verbreitet sich so ein kleines bisschen, was weiß ich, 100, 200 Spieler, um es jetzt grob auszudrücken, dann springt ein Magazin drauf auf, macht eine riesen Story drüber und dann explodiert die Sache. Und dann wird es erst zum Selbstläufer. Wie muss man deiner Meinung nach da so als Indie-Entwickler vorgehen, um das, den Prozess A zu beschleunigen und B zu unterstützen auch?
Also natürlich, der virale Effekt ist natürlich immer super, wenn er kommt. Den kannst du natürlich nicht wirklich kontrollieren. Aber was du auf keinen Fall machen darfst, ist die Sache dem Glück überlassen und zu hoffen. Also man sagt ja, so schön gibt's ja den Spruch, Hope is not a strategy, also Hoffen ist keine Strategie, sondern man muss wirklich aktiv was dazu tun. Vor allem, das kann man sich leisten, wenn man reiner Hobbyentwickler ist. Dann kann man mal gucken, ja, vielleicht gefällt es ein paar Leute, vielleicht wird es ja interessant. 99,9% der Fälle wird das nicht so sein. Wenn man aber selber damit das Geld verdienen will und muss, dann muss man auch entsprechend nachhelfen. Dann muss man von Anfang an, also im Prinzip schon mit den ersten paar Zeilen Code, sobald man wirklich absolut sicher ist, dass das das Spiel ist, das man in 3-4 Monaten wirklich dann rausbringen will, muss man anfangen, Marketing zu betreiben. Das heißt, erstmal eine Webseite aufstellen. Am besten eine Community irgendwie großziehen oder eine andere Community einbeziehen, indem man regelmäßig über den Entwicklungsstand informiert, indem man eben aber auch Dinge, die so nebenbei abfallen, wie zum Beispiel, man hat ein besonders kniffliges Problem gelöst, das beschreibt man dann, weil das ist auch für andere interessant. Das lockt dann wieder Website-Besucher an und macht auf das Projekt aufmerksam.
Und also vor allem viel in Foren aktiv sein als erstes quasi.
Ja, also Foren sind sehr wichtig, wenn die natürlich schon gut besucht sind in der Regel. Wenn da eh nur 10 Leute abhängen, dann kann man das auch ignorieren. Dann macht man besser sein eigenes Forum auf. Es kommt immer darauf an, welche Leute bringt man schon mit. Wenn man von null anfängt und es kennt einen noch keiner, dann sollte man erstmal eine Webseite aufstellen und dann gucken in Foren, wo bin ich aktiv, wo kennt man mich schon, wo habe ich den Respekt, dass man da den Respekt eben ausbaut und eben auch die, sag ich mal, die Gutmütigkeit, die den guten Willen rüberbringt, indem man eben auch Tutorials postet. Ein sehr berühmtes Beispiel jetzt im iPhone-Bereich ist Ray Vanderlich, der sehr, sehr populär wurde mit seinen Tutorials für Cocos 2D. Und ich denke, das färbt dann auch ab auf die Verkäufe der Apps, weil wenn du dann entsprechend bekannt bist, hast du auch Entwickler, die das kaufen. Und das gibt dir den initialen Boost, sag ich mal, um in den Rankings im App Store jetzt speziell ein bisschen höher zu kommen. Und aber auch ganz generell in den Rankings von Google höher zu kommen, sodass das dann eben auch schrittweise nach oben geht von den Besucherzahlen und letztlich auch von den Käufern. Das heißt, da muss man aber auch immer wirklich aktiv was tun. Auf gar keinen Fall sollte man vollkommen begeistert über sein Spiel reden und einen Monat lang alle 3 Tage einen Blogpost machen und dann 3 Monate lang nichts von sich hören lassen.
Ersten Tag gleich einen Donate-Button auf die Webseite packen, sollte man auch nicht.
Doch, ja, nee, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt, aber es ist mit Donates, also Donations habe ich es eh so, weil ich finde, wenn ich mit mein Geld damit verdienen will, dann will ich nicht die Leute drum anbetteln, dass sie mir das Geld geben im Vornherein. Ich habe übrigens eine Webseite hochgezogen mit einem Freund zusammen, die heißt wewantyourmoneythegame.com. Da geht es natürlich wirklich nur darum, Spiele zu entwickeln, die Geld machen. Also im Prinzip ist es eine Parodie auf die großen Entwicklerfirmen und was für absurde Methoden die haben, um ihre Mitarbeiter zu motivieren oder um Geld zu verdienen mit den Spielen. Da musste natürlich sofort als erstes ein Donate-Button drauf und natürlich auch Flatter und alles. Das ist aber jetzt zum Beispiel, wir wissen noch nicht, wo das hingeht. Für uns ist es so ein bisschen kreatives Outlet, diese Webseite, aber möglicherweise könnte ja sein, dass es vom Humor irgendwo ankommt, dass es Interesse weckt, dass es tatsächlich irgendwie so eine Art Plattform wird, wo wir unsere Indie-Spiele dann tatsächlich drüber verkaufen können, einfach weil wir da so anders auftreten. Das ist so unsere Hoffnung dabei. Das sind halt so Aktionen, die auch unter Marketing fallen und das kann man, glaube ich, nicht planen. Das war halt wirklich so eine spontane Idee und wir hatten Bock drauf und lass uns einfach unseren ganzen Corporate Bullshit ja, Erlebnisse und aber auch Ängste und das Ganze einfach überspitzt mal im Internet darstellen und da kam dann eben diese Webseite raus und unser Ziel ist darüber jetzt zum Beispiel Indie-Games irgendwann zu entwickeln, aber wirklich ganz simple, billige Spiele und mal gucken, vielleicht gibt es dann tatsächlich Leute, die dafür Geld ausgeben, einfach weil es so absurd ist, weil wir wirklich sagen, okay, wir wollen eigentlich nur euer verdammtes Geld, wir wissen auch gar nicht, warum wir das nicht von euch einfach so kriegen, sondern warum müssen wir überhaupt Spiele dafür machen? Aber wir machen halt ein paar Spiele und vielleicht gibt ihr unser Geld. Und vielleicht ist das so absurd, dass es tatsächlich funktionieren könnte. Also, das ist so ein kleiner Testballon, den wir machen, nicht wirklich ernsthaft zu betrachten, aber man weiß ja nie, wo so was hingeht. Und das sind, glaube ich, so Projekte, gerade wenn es jetzt in Richtung Marketing geht, wenn man einfach Bock hat, sowas zu machen, dann sollte man es tun und natürlich muss man ein gewisse Ausdauer mitbringen und so Sachen nicht dann gleich wieder untergehen lassen, aber weil oft, ja, wie sagt man so schön, gut Ding will Weile haben, das dauert halt meistens. Also eine Webseite, die man mal reinstellt und dann plötzlich vom ersten Tag an 1000 Visits hat, ist selten. Ich habe es einmal geschafft, hat mich sehr überrascht mit meiner LearnCocoStudie-Seite, dass das überhaupt möglich war, weil sie hat den 0, nix meinen Indie-Pinion-Blog übertrumpft. Das lag aber einfach daran, dass ich da auch einen Nerv getroffen habe. Es gab die CocoStudie-Engine ist sehr populär und es gibt aber verdammt wenig Dokumentation. Das heißt, die Leute waren ständig auf der Suche nach Dokumentation. Wo kommt was? Sobald irgendwo irgendwer einen Artikel geschrieben hat dazu, sind die wie die Raben draufgestürzt, wie die Aasgeier und haben diesen Artikel zerfleddert, jedes Wort 3-mal gelesen, so ungefähr. Und clevere Leute haben das natürlich eben ausgenutzt und geschaut, dass sie halt ihre Blogs eben mit Informationen zu dem Ding füllen, weil es einfach eine Lücke gab. Und eine Informationslücke und auch solche Dinge sollte man gucken, ob man das findet, wenn man jetzt zum Beispiel ein XNA für Xbox Indie-Games zum Beispiel entwickelt, dann könnt ihr mal gucken, ob es vielleicht zum Beispiel eine Informationslücke und einen entsprechenden Bedarf gibt in Richtung, wie entwickle ich ordentlich für Cross-Plattform oder wie kann ich überhaupt ansprechende, teilbasierte Spiele auf XNA darstellen, weil das ja von sich aus nicht so doll ist. Vielleicht kann man da was machen. Und in der Regel muss man dann immer selber schauen, wo sind meine Fähigkeiten, was will ich erreichen, was kann ich erreichen und wo gibt es die Bereiche, wo tatsächlich Bedarf besteht, wo ich das Gefühl habe, dass Bedarf da ist und da gucken, dass man da möglichst ja, Tick auftrumpft, indem man einfach in der Regel dann mit Informationen nicht knausert, sondern einfach sagt, hier so, als Indie-Entwickler musst du dich einfach freizügig geben, da musst du dich auch als Person, als Mensch offenbaren, sag ich mal. Vielleicht wollen wir nicht unbedingt wissen, was du für Unterwäsche trägst, aber ein paar Details zum Beispiel über die Einnahmen, wie gut geht's mir, also wie viel Geld kann ich verdienen, sind immer sehr beliebt, weil da wird ja auch oft geknausert und ich kann es ja irgendwo verstehen, wenn Leute dann Angst haben, dass dann andere merken, hey, scheiße, damit kann man richtig Kohle verdienen, ja, lass uns auch noch ein Minecraft machen. Dann stützen sich natürlich auch gleich Leute drauf, aber meistens ist man dann eh selber schon so weit voraus, dass in dem zu dem Zeitpunkt, wo man die Informationen rausgibt, es dann tatsächlich Leute gibt, die dann einen nacheifern, ist man eigentlich schon meistens 2, 3 Schritte voraus. Und ich finde das auch immer ganz gut, weil das spornt einen natürlich an, wenn man merkt, okay, die anderen holen auf. So, welche Richtung muss ich mich jetzt weiterentwickeln, damit ich vorne dran bleibe? Das ist für mich jedenfalls ein Motivationsfaktor. So, und jetzt habe ich aber ziemlich lang gequatscht hier. Jetzt darfst du mal wieder.
Wenn ich jetzt als Independent anfange, ich habe meine tolle Spielidee. Jetzt müssen natürlich, haben wir ja schon mehrfach gesagt, den 300.000 Plattformer sollte man am besten nicht machen. Man sollte sich tatsächlich am Anfang umschauen und eine Nische finden.
Ja, Nischen sind immer gut. Es gibt auch sehr gute Bücher, sag ich mal. Also ich bin da eigentlich auch sehr belesen. Wie heißt denn das? Ich glaube Free von Christian Anderson oder so. Da kann man mal auf Amazon schauen. Da gibt es Bücher, die beschreiben einfach, dass zum Beispiel eben dieser Nischenmarkt gerade für kleinere Entwickler ein richtiges Paradies sind. Ja, also willst du zum Beispiel eine Steuersoftware entwickeln, dann vergiss es. Aber weil es gibt genug generische Steuersoftware für den Allgemeingebrauch. Wenn du jetzt aber eine ganz spezielle Steuersoftware entwickelst für Kleingärtner, sag ich mal, weil die halt ganz spezielle Anforderungen haben, weiß der Teufel, und du optimierst das genau auf deren Bedürfnisse, dann hast du plötzlich ein Produkt, was du in der Nische verkaufen kannst, was vielleicht nicht die 100.000 Stück verkauft, sondern vielleicht nur 5.000. Kannst aber meistens auch sogar einen größeren Preis verlangen und verlangst statt eben den $50 $100 und hast damit einfach ein gutes Produkt, was eine Nische bedient, die damit auch sehr zufrieden sind und gut läuft. Und ich glaube, die größte Angst von Entwicklern oder die größte Dummheit, die man begehen kann, ist zu versuchen, ein Spiel so zu entwickeln, dass es möglichst erfolgreich wird, indem man einfach versucht, möglichst den Großen nachzueifern. Ja? Dann will man eben seinen Farmville-Klon machen. In dem einen oder anderen Fall geht das dann ganz gut, wie zum Beispiel bei Zombie Farm, aber auch nur, weil man sozusagen der erste Vertreter dieser Sparte ist, sogar noch vor dem eigentlichen Hauptprodukt auf der Plattform, dann kann man das machen.
Ich denke, in dem Punkt ist auch einfach das Problem, dass man dann wahrscheinlich anfängt, sich zu übernehmen. Also, dass das dann plötzlich zu viel wird. Man versucht eben Farmville zu kopieren. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch keine 300 Programmierer, wenn man versucht, ein populäres Spiel zu kopieren, beziehungsweise eben aus seiner Sicht besser zu machen, fährt dann in eine Sackgasse, weil man das nicht alleine schaffen kann.
Ja, also, es gibt schon genug Sachen, die man bewältigen kann, die man auch beachten kann, um eben ein populäres Spiel, ich nenne es jetzt mal so, zu entwickeln oder ein vermeintlich populäres. Das eigentliche Problem, das ich jedenfalls sehe, ist, man verliert Persönlichkeit. Und für mich sind gerade die Indie-Spiele und wenn du gerade für eine Nische entwickelst, das ganz Persönliche, dieser persönliche Charme sehr wichtig. Deswegen ist meines Erachtens auch Minecraft so ein großer Erfolg, weil es einfach ein Spiel ist, was Elemente beinhaltet, die es so schon überall gab, aber noch nie in dieser Zusammenstellung, dass du jetzt zum Beispiel einfach nur Würfel als Spiellandschaft hast und darin irgendwie Sachen abbaust und die dann craften kannst. Das ist so absurd, das gab es meines Wissens noch nie oder nicht in der ausgereiften Form. Insofern finde ich es schon wichtiger, einfach, dass diese Persönlichkeit rüberkommt von dem, was man selber entwickelt. Und meistens hat man eben auch sehr spezielle Interessen und beispielsweise denke ich schon lange darüber nach, es müsste mal ein Spiel geben für Modelleisenbahner, weil ich auch großer Fan bin und war auch letztes Jahr im Miniaturwunderland, kann ich auch nur empfehlen. Total begeistert, nur da gibt es keine Spiele. Also ich finde, da gibt es halt so viele Bauprogramme, aber noch kein richtiges schönes Modellbahnspiel, das ich selber gerne mal spielen würde, weil so in Richtung von Railroads, aber eben mit Modelleisenbahn, das wäre mal richtig cool. Und ich denke, das ist so ein persönlicher Charme, der rüberkommt, der dann auch Spiele entstehen lässt, die kein großer Publisher jemals in den Sinn käme, anzufassen.
Jetzt habe ich meine Spielidee, habe meine ersten Zeilen Code geschrieben. Jetzt geht's los, wie gesagt hast, Webseite aufbauen, gleich erste Blogposts, erste Werbung in Foren machen und dann gleichzeitig eben auch was in die Community zurückgeben, beziehungsweise auch von der Community bereit sein, Vorschläge anzunehmen. Also nicht unbedingt alles, was jeder sagt, ist richtig, aber ich denke, die ein oder andere Idee ist vielleicht nicht so verkehrt. Also man sollte auch kritikfähig sein als Independent-Entwickler.
Musst du generell, also ich finde, das sollte eigentlich zur Lebenseinstellung gehören, jedes Menschen, egal wo du bist, weil du musst auch und gerade in der großen Firma kritikfähig sein. Manchmal aber auch kritikresistent und das gilt für Indie auch, für Indie-Entwickler natürlich genauso. Es ist zwar eine andere Form von Kritik, die wird meistens dann über Blogposts oder Forenposts dann ausgetragen, anstatt dass man persönlich irgendwie so eher um den heißen Brei drum rumredet. Im Internet geht es dann meistens direkt und heftig zur Sache. Da muss man eher aufpassen, dass man sich die Sachen auch nicht zu nahe gehen lässt. Und wenn man von irgendwas überzeugt ist, sich möglichst auch nicht davon abbringen lassen, aber man sollte einen gewissen gesunden Menschenverstand mitbringen, dass man in der Lage ist, tatsächlich auch Fehler zu erkennen, die vielleicht sogar einfach grundlegender sind als das, was moniert wird. Also wenn, ja, schwierig jetzt ein Beispiel zu finden, aber oft sind es ja gerade dann die Spieler oder diejenigen, die ein Produkt nutzen, die haben damit irgendein Problem oder wünschen sich irgendwas und man stellt aber fest, der Trend ist eigentlich, dass sie sich um Dinge Gedanken machen, die eher oberflächlich sind, aber eigentlich ein ganz grundlegendes Problem haben. Und diese analytische Fähigkeit muss man natürlich auch mitbringen, diese Grundlagen Probleme anzugehen und zu lösen und eben dadurch beispielsweise einfach bessere Spiele oder bessere Produkte zu erstellen.
Ein bestes Beispiel, wie eine Community ein Spiel nicht unbedingt kaputt machen, aber schlechter machen, ist X3. Also da wurde so viel Community von den Hardcore-Fans Feedback eingebaut, dass das Spiel am Schluss schlicht zu kompliziert wurde für den normalen Typus.
Ist es gut, dass du X3 erwähnst, weil also ich kenne genau exakt eine Person, die das Spiel gespielt hat und zwar länger als eine Stunde und tatsächlich auch intensiv gespielt hat. Ich sag immer, ich hätte gern mal wieder ein richtig cooles Elite, was auch gut funktioniert, was Spaß macht und dann sagen alle, ja X3, bleib mir damit weg. Ich will ein Spiel haben. Ich will nicht irgendwie ja malträtiert werden so ungefähr. Ich muss sagen, ich habe es jetzt selber nicht so gespielt, aber es hat schon eine große Einstiegshürde und das war zum Beispiel bei EVE Online auch nicht anders. Da gibt's halt so viele Ecken und Kanten, bis man da überhaupt erstmal reinkommt und versteht, wie das Ganze funktioniert. Es ist aber auch für Entwickler schwierig, so diese eierlegende Wollmilchsau, einfacher Einstieg, aber dann trotzdem tiefe, komplexe Thematiken zu haben. Aber ich denke, man kann immer die Komplexität von so Spielen skalieren. Und wenn dann natürlich die Community, die ohnehin schon total hardcore ist, wie bei so einem X3-Spiel, das Spiel dann auch noch mitentwickelt, dann hat es natürlich zwei Seiten. Die Community findet das natürlich total geil. Die entfremdet sich natürlich aber auch immer mehr von dem eigentlichen oder potenziellen Spielemarkt, sodass es kann gut sein, dass es für den X3-Entwickler sehr gut funktioniert, weil sie halt eine super, super, wie sagt man, richtige Fanbase haben, die absolut zu ihrem Spiel stehen. Dann hast du eben auch, ja, eine Käuferschicht. Bringen die X4 raus, dann wissen die genau, okay, wir haben 1 Million Fans, 900.000 verkaufen wir dann davon. Der Rest sind dann halt geliehene Kopien, so ungefähr. Das ist natürlich ein ganz großer Wert, aber sie werden dann natürlich mit diesem Spiel nie den breiten Massenmarkt ergreifen und eben auch Spieler wie dich und mich außen vor lassen. Aber das muss man manchen Spielen aber auch zugutehalten oder manchen Entwicklern, dass sie diese Sache auch durchziehen. Weil ich denke, Battlefront wäre jetzt zum Beispiel ein ähnlicher Fall gewesen, wo ein Echtzeitstrategie-Kartenspiel Online-Mischmasch irgendwo eine Nische anspricht, die tatsächlich damit Spaß hat und damit auch Geld ausgibt. Und da gibt es ja eine Anekdote, weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf. Also sagen wir mal so, Battleforge hat ja extrem schlecht funktioniert, als es verkauft wurde. Aber obwohl nur die Hälfte der Erwartungen erfüllt wurden, wurden die Verkäufe jetzt von diesen einzelnen Karten bei weitem übertroffen. Also man hat sich tatsächlich unterschätzt, was die Leute an Geld investieren in dieses Spiel. Gibt auch zum Beispiel ein paar Fälle, wo tatsächlich Leute vierstellige Beträge ausgegeben haben, quasi an Tag 1 und erstmal die Kreditkarten überprüft wurden, ob die nicht gestohlen waren, weil das klingt dann immer so ein bisschen nach Fraud, aber es waren tatsächlich ein paar reiche Leute, die sofort Geld reingepumpt haben, denen das scheißegal war, ob das jetzt 1000 Dollar sind oder 2000, was sie da ausgeben, weil sie haben ja genug Geld. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber im Prinzip ja, wenn du für eine Nische entwickelst, das kann für dich als Entwickler super gut sein, schließt natürlich ein paar Leute aus, aber genau das ist es, was dann durchaus ein Spiel attraktiv macht, weil du quasi, wenn du willst, kannst du über diese abgekapselte Hürde hineintauchen in diese Spielwelt, in diese Community und dort drin aufgehen und dann zu etwas ganz Besonderem auch als Spieler werden, weil du weißt, du bist halt in der kleinen Community, die total engagiert ist. Und ich denke, deswegen ist zum Beispiel auch EVE Online, das viele Jahre lang vor sich hin dümpelte, überhaupt zu einem Erfolg geworden, den auch keiner so wirklich wahrgenommen hat, weil das Spiel so spezifisch war, aber auch eben die Community sehr gut einbezogen hat, sodass es eben so ganz langsam, schleichend, eben durch Word of Mouth und durch Eltern, die mal ihren Sohn da hingesetzt haben, so, du setzt dich jetzt hin, du spielst jetzt EVE Online, ich will mit dir raiden gehen. Diese quasi dann gezwungen wurden, dieses Spiel zu mögen. Und so Fälle gibt's bestimmt. Und so kannst du natürlich auch erfolgreich werden. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache.
Wir hatten jetzt einen Nebensatz auch schon erwähnt, dranbleiben ist auch wichtig. Also man muss von seinem Spiel überzeugt sein und es dann auch zu Ende führen in einem zeitgemäßen Rahmen. Man muss quasi den Mittelweg zwischen dann plötzlich aufgeben und Perfektion finden. Ich meine, du hast das Beispiel Book of Escalon genannt. Der hat im Glück, Schluss halt Glück, dass der Markt so groß ist für solche Spiele. Aber der hätte sich auch 2 Jahre hinsetzen können und im Schluss dann ohne ein anständiges Spiel dastehen können, weil er so auf Perfektionismus aus war.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist natürlich ein großes Risiko. Da muss man natürlich, wie gesagt, gesunder Menschenverstand. Also ein gesunder Menschenverstand würde jetzt nicht seine gesamten Ersparnisse für die Entwicklung von über zwei Jahren an einem RPG rechtfertigen können. Es sei denn natürlich, du hast, da überwiegte natürlich die Liebe zum Produkt, die Vernunft. Ja, und wie das halt so ist mit der Liebe, manchmal, wenn man eben so verliebt ist in irgendwas, dann hört irgendwo die Vernunft auf und dann fangen irgendwo die Glücksgefühle einfach so an und dann braucht man auch kein Geld.
Man muss jetzt nicht unbedingt verrückt sein, leicht verrückt sein, um Independent-Entwickler zu werden.
Ja, also genau, man sagt ja immer, man muss das Spiel machen, das man liebt, das finde ich richtig. Es muss tatsächlich ein Herzblut da sein, weil wenn man nicht mit Freude an die Sache rangeht, dann kann man das sofort in die Tonne treten. Man muss natürlich aber auch gucken, wo sind meine Grenzen ganz persönlich, was bin ich imstande zu leisten und wie lange kann ich mich zum Beispiel selber finanzieren oder sollte ich vielleicht einfach im Supermarkt einen Aushilfsjob annehmen und 400 Euro wenigstens verdienen, um mich überleben zu halten, einfach ein bisschen auch mal aus dem Haus zu kommen. Also gibt es ganz unterschiedliche Strategien und ich denke, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich glaube, was ich empfehlen kann, ist auf keinen Fall erstmal mit einem Projekt anfangen, wo man 2 Jahre dran sitzt, weil das geht garantiert schief. Egal, ob man jetzt sich ums Geld verdienen keine Sorgen machen muss, weil es gibt ganz wenige Menschen, die sich wirklich da so versteifen können. Da muss auch ganz bestimmte Voraussetzungen da sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel jetzt bei dem Entwickler von Echelon, dass es einfach ein großes Maß an Unterstützung von Seiten seiner Familie gab, die das überhaupt ermöglicht hatte. Weil wenn du ständig im Clinch mit deiner Familie liegst über das, was du tagtäglich machst, aber kein Geld einbringt, dann würde es auch nicht funktionieren. Dann wirkt sich das natürlich auch auf das Endergebnis aus. Das ist wie ein Maler, der ein schönes Bild malen soll, ein freudestrahlendes Bild, und aber an Depressionen leidet. Das funktioniert eigentlich nicht. Es gibt natürlich immer diese Ausnahmen, aber auf die sollte man natürlich nicht setzen oder nicht erwarten.
Jetzt habe ich am Anfang von unserem Spiel natürlich ganz vergessen, die Entscheidung, welche Plattform. Im Prinzip hast du drei Möglichkeiten momentan, die dir relativ einfach fallen. Also entweder PC für Xbox dank XNA oder eben für iPhone, wo ja der Einstieg auch relativ einfach ist. Würdest du eine klare Empfehlung ansprechen für eine der drei Plattformen oder es sollte einfach wie einem die Programmiersprache liegt?
Also mal ausgehend davon, dass man damit sein Geld verdienen will, sollte man natürlich gucken, okay, wie sind denn überhaupt die Marktchancen. Zum Beispiel im XNA Forum gibt es auch entsprechende Threads, wo die Leute sagen, so und so viel habe ich verdient. Und wenn man dann halt merkt, okay, die meisten bleiben unter 5.000 Dollar in 3 Monaten oder sogar in 6 Monaten, da muss man sich natürlich schon fragen, okay, welchen Entwicklungsaufwand rechtfertigt das? Und bin ich nicht besser bedient, einen Rumble Pack Simulator zu machen, um sich per Remote mit anderen Leuten das Joypad ja, vibrieren zu lassen und damit sau erfolgreich zu werden, was ja interessanterweise ein paar Leuten gelungen ist. Also man muss halt gucken, okay, passt das Spiel zu der Plattform? Das ist erstmal das Wichtigste. Also ein klassisches RPG wie Book of Escharlon auf dem iPhone würde wahrscheinlich nicht besonders gut funktionieren. Das ist halt ein PC-Spiel. Das sollte man berücksichtigen. Und ansonsten glaube ich, kann man auf jeder Plattform erfolgreich sein. Der App Store klingt jetzt erstmal besser, weil man da potenziell mehr verdienen kann als Xbox Live Indie Games. Dafür ist es im App Store auch vergleichsweise schwieriger, überhaupt aufzufallen, weil man relativ wenig Kontrolle hat, wie man jetzt zum Beispiel in die Top 10 kommt. Und da braucht man gewisse Erfahrungen, die man mitbringen muss. Und während auf Xbox Live Indie Games hat man wieder andere Probleme. Da ist man so ein bisschen versteckt im Menüsystem. Und das sind so Dinge, die muss man da tatsächlich berücksichtigen. Aber ich denke, auch auf Android kann man, wenn man eben diese Nische begreift und merkt, okay, hier auf Android gibt es ein ganz bestimmtes Spielprinzip nicht, was da aber super funktionieren würde, dann und man ist überzeugt davon, dann kann man das tatsächlich in Angriff nehmen. Finde ich nicht verkehrt. Es ist immer ein Risiko da und da muss man dann halt irgendwann auch tatsächlich mal abschalten und sagen, so, wenn ich jetzt Angst habe, dass das Risiko zu groß werde, muss ich an ein paar Stellschrauben ändern und sagen, okay, dann mache ich halt das Spiel weniger komplex oder ich fange erstmal mit dem kleineren Spiel an, was sowieso anzuraten wäre, vor allem wenn man auf einer neuen Plattform anfängt. Also es gibt keine klare Plattformaussage. Natürlich ist man wahrscheinlich, neigt man dazu, erstmal die Plattform in Erwägung zu ziehen, die man schon kennt. Da hat man natürlich auch einen schnelleren Entwicklungszyklus in der Regel. Man sollte sich nicht allzu sehr beeindrucken lassen von diesen Goldgräberstimmungen jetzt vom App Store oder vielleicht von zukünftigen Stores, die noch kommen werden, weil man häufig davon einfach nur Einzelne profitieren und Leute, die einfach auch schon Erfahrung haben. Das heißt, im Prinzip ist das Wichtigste erstmal überhaupt was rauszubringen und Erfahrungen zu sammeln und erst das Geld zu verdienen und vielleicht einfach zu versuchen, möglichst schnell was rauszubringen und nicht erst das große Spiel anzufangen, sondern erstmal mit kleinen Brötchen.
Jetzt ist die Release-Version fertig. Wie bringe ich die am besten raus? Also sie erscheint jetzt automatisch eben auf der jeweiligen Plattform. Wie begleite ich den Release?
Das ist natürlich eine knifflige Sache. Das ist tatsächlich von der Plattform ein bisschen abhängig. Da hat auch jede Plattform so ein paar Tricks. Zum Beispiel bei dem App Store gibt es ja also die Sache, dass man erstmal seine App for free reinstellen sollte und dann kostenpflichtig anbietet. Das hat früher jedenfalls mal funktioniert, um dann eben schneller in den Rankings hochzugehen. Beziehungsweise umgekehrt, es gibt inzwischen schon Experimente, wo die Leute die App kostenpflichtig reinstellen für 99 Cent, dann free machen und dann aber In-App-Purchase anbieten. Das scheint wohl in manchen Fällen auch gut zu funktionieren. Auf jeden Fall begleiten muss man natürlich den Release mit Tamtam. Also man sollte nicht versuchen, so großspurig aufzutreten wie die großen Entwickler mit Press-Release und erstmal groß ankündigen, wer man ist und wie geil das Spiel ist, sondern ich denke, dass es sehr viel besser funktioniert, gerade als kleiner Entwickler mit Aktionen zu überzeugen. Also zum Beispiel einfach ein Video, das das Spielprinzip wirklich auf den Punkt nahe bringt. So ein Trailer kann sehr viel bewirken, der gut gemacht ist, mit guter Musik untermalt ist, gut geschnitten ist, einen schönen Spannungsbogen hat. Das kann sehr, sehr viel bringen. Sehr, sehr viel mehr als jeder Press-Release.
Würdest du trotzdem auf die Magazine zugehen, also so einem?
Wollte ich gerade drauf zukommen. Natürlich sollte man sich angucken, welche Magazine wären denn interessant für mich. Also vor allem die Online-Magazine natürlich. Dann haben die natürlich gerne, und das wird ja wahrscheinlich auch Harald und Jörg Langer und alle anderen bestätigen können, die hätten ja gerne möglichst vorgekaute Sachen, die sie schnell posten können, ohne lang zu redigieren. Das heißt, da lieferst du nicht? Ah,
Nein.
vielleicht bin ich da etwas zu
Wir schreiben
voreilig.
unsere News noch selbst.
Ach so, ja, ihr seid ja auch was Besonderes. es geht ja nicht nur um die News, sondern man will aber schon irgendwie so ein Press-Kit rausbringen in der Regel. Also da müssen ein paar High-Res-Screenshots rein. So kenne ich das zumindest noch von der PC-Seite. Die haben dann ganz gern die gerenderten, also gerade die Print-Magazine, die haben dann gern die gerenderten 3000x4000 Bilder von der Auflösung her, wo dann der Entwickler erstmal ins Spitzen kommt, so wie können wir sowas überhaupt rendern? Ist jetzt bei den Print-Magazinen nicht mehr so der Fall, aber trotzdem haben die doch ganz gerne irgendwas Greifbares, so ein Standardformat, ein paar Bilder, ein Einführungstext, eine Stichpunktliste mit den tollen Features, am besten noch ein Video dazu, damit sie halt ihr Paket stricken können und ihren Post machen können, ihren News oder ihren Review, beziehungsweise Preview in der Regel, weil Review machen sie dann doch wohl eher selber, dem hoffe ich doch mal. Also auf jeden Fall muss man an die Presse rantreten, das ist ganz wichtig. Aber ich denke auch, gerade wenn man in der Nische unterwegs ist, sollte man nicht unterschätzen, die Blogger tatsächlich erstmal im Vorfeld mit den prominenten Bloggern in Kontakt zu treten und dann zu gucken, ja, passt das bei dem ins Blog und würde der das für mich posten, weil dann kriegst du automatisch schon mal ein paar hundert Visits extra. Das kann tatsächlich bei Nischenprodukten sehr viel bewirken.
Ich spiele es raus. Man hat jetzt gesehen, es ist jetzt nicht der ultimative Erfolg. Klar, es gibt ein, zwei Verkäufe ab und zu mal. Würdest du dann versuchen nachzusteuern oder einfach ein Häkchen setzen und ans nächste Spiel gehen?
Ja, es kommt drauf an. Es gibt Fälle, wie zum Beispiel meines Wissens das Trainyard auf dem iPhone, das erst ein, zwei, drei Monate im App Store war, so vor sich hin dümpelte und dann plötzlich Fahrt aufgenommen hat. Das lag auch daran, dass der Entwickler Matt Riggs, der hat auch ständig Updates rausgebracht, der hat sich darum gekümmert, dass das Spiel bei den wenigen Leuten, bei denen es ankam, auch wirklich funktioniert hat, dass er da aktiv war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da passiert ist. Ich nehme an, dass einfach irgendwann entweder wurde er gefeatured oder es gab einen entsprechenden Review, wobei man bei Apple App Store, muss ich dazu sagen, um gefeatured zu werden, brauchst du meistens auch einen guten Review auf entsprechenden Blogs, weil die machen auch nichts anderes, als sich die Online-Magazine durchzugucken und zu schauen, okay, was bewerten die gut, was könnten wir mal featuren und ja, und der Rest geht über Kontakte. So, aber wenn das nicht so gut läuft, aktuelles Beispiel, das für unser Startup entwickelte Spiel, unser erstes iPhone-Spiel, das war Black Hole und das hatte zum Start, ich glaube, die ersten zwei Tage über 100 Sales für 79 Cent, kann man sich vorstellen, das ist nicht viel Geld. Danach ist es nie mehr über die 100er gekommen und ich glaube, nach einer Woche spätestens hat es eigentlich nur einmal überhaupt noch die 10 Sales pro Tag überschritten. Das war für uns in der Situation natürlich dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, da wir auch beim Publisher waren, okay, macht keinen Sinn, dass wir da selber jetzt nochmal irgendwie groß was reinsteuern. Wir waren froh, dass es fertig ist. Es bringt wohl kein Geld. Okay, lass mal das. Wir sind froh, dass wir es hinter uns haben. Es gibt bessere Dinge, die man dann in Zukunft machen kann. Und wir wussten auch, dass das Spiel, ja, Schwächen hat, um überhaupt auf dem Markt Fuß zu fassen, weil beispielsweise wir haben überhaupt keine ansprechenden Charaktere da drin. Das ist im App Store oder das ist eigentlich generell bei diesen Casual Games sehr wichtiger Faktor, dass du so ein Gesicht hast, einen Charakter, ein aussagekräftiges, ein Avatar, sowas in der Richtung, mit dem du dich identifizieren kannst. Das ist nicht zu unterschätzen. Mit so Asteroiden, ja, hat man wenig Identifikationsmöglichkeiten.
Das, Asteroid hat es damals auch geschafft.
Ja, ja, das waren ja andere Zeiten. Da gab es eine Miss Pac-Man, die Millionen bewegt hat und Heiratsanträge bekommen hat, was weiß ich was. Aber das waren andere Zeiten, würde ich sagen.
Man muss beobachten und dann quasi entscheiden, macht man ja noch Updates dafür? Also kümmert man sich noch mehr um das Produkt oder lässt man es fallen?
Ja, also da würde ich auch sagen, da sollte die Liebe zum Produkt entscheiden. Wenn man wirklich überzeugt ist, auch wenn es nicht ankommt, man sieht ja auch, warum es nicht ankommt, weil meistens ist es ja dann so, gerade im App Store, man rutscht recht schnell aus den neue Apps raus, man ist nicht gefeatured, man wird nirgendwo richtig reviewed, dann weiß man schon, okay, ich sollte mal gucken, dass ich irgendwo in einem Game-Magazin ein Review bekomme. Vielleicht fehlt mir dazu das Video, also sollte ich das Video machen. Vielleicht sollte ich dann nochmal extra Zeit reinstecken, ein paar Features reinbauen oder Effekte einbauen, die im Video besonders cool rüberkommen. Da kann man dann weiterarbeiten. Wenn man natürlich an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt Hauptsache es ist endlich fertig, wir haben es mal draußen, können ein bisschen Geld verdienen und Gras über die Sache wachsen lassen, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, weiterzumachen, weil Dann hat man schon, sage ich mal, einen gewissen Hass auf den Code, den man da entwickelt hat, ist nicht zufrieden mit den Assets, für die man viel Geld ausgegeben hat, und trotzdem nicht überzeugen. Und ja, dann macht es wahrscheinlich Sinn, einfach das als Erfahrung abzustempeln, abzuhaken und weiterzumachen mit einem anderen Produkt und aus den Fehlern zu lernen.
Zum Abschluss passt natürlich nochmal die Frage, wie sieht denn die Zukunft für die Independent-Entwicklung aus? Ich meine, es gab sie immer, es wird sie auch garantiert immer geben, aber sie hatte ihre Hochzeiten. Also zu Shareware-Zeiten war viel los, jetzt durch eben Sachen wie App Store oder auch XNA oder Android kommt es jetzt auch wieder sehr gut in Fahrt, weil es eben ein bisschen einfacher geworden ist, auch die Publicity zu kriegen. Wie siehst du denn die Entwicklung? Wie wird es jetzt weitergehen? Also ist Independent wieder richtig im Aufstieg oder siehst du auch schon wieder die Ende von der Straße?
Nee, ich denke, dass es wie in vielen Märkten, auch jetzt zum Beispiel Musikmarkt oder eben YouTube, das ja im Prinzip den gesamten Mini-Filmmarkt, diese Kurzfilmmarkt oder Kurzfilmgeschichte revolutioniert hat, wird das auch bei Spielen weitergehen, dass es auch viele clevere Firmen gibt, die Tools entwickeln, damit auch immer mehr und weniger technisch Begabte oder zumindest nicht begabt, sondern einfach nur te weniger technisch versierte Spieler. Entwickler Spiele machen können. Also da gibt's, das wird zunehmen. Es wird logischerweise zwangsläufig genauso ähnlich wie beim App Store. Am Anfang war es leicht, du bringst eine App raus, wird sofort gekauft, weil es halt nicht so viel gibt. Irgendwann steigt natürlich auch der Konkurrenzdruck an und dann gibt es halt ganz viele Indie-Entwickler und die Einzelnen werden sich immer schwerer tun, einen Erfolg zu haben, aber sie werden nie ganz verschwinden und wie gesagt, deswegen finde ich es auch immer wichtiger, es wird immer wichtiger werden, die richtige Nische zu finden für seine eigenen Produkte. Und das müssen auch nicht unbedingt immer Spiele sein. Ich persönlich habe für mich entschieden, dass ich meinen Fokus drauf lege, auf Source Code zu verkaufen für als Basis für Spiele für das iPhone. Das funktioniert für mich einfach viel besser, weil ich die volle Kontrolle über das Marketing habe. Ich weiß, ich habe jederzeit kann ich ein Update rausbringen. Ich habe die Kontrolle über die Entwicklung und muss mir nicht so sehr Gedanken machen über Approval von Apple und so weiter. Da muss man halt auch einfach mal Märkte finden, eben diese Nischen finden, die man vielleicht so gar nicht bedacht hat. Und für mich macht es eigentlich auch sogar mehr Spaß, die Spieler, die Entwickler zu unterstützen, indem ich ihnen Code anbiete, kommerziell, als tatsächlich ein Spiel selber fertig zu machen, weil mich das einfach, diese ganze Polishing-Phase, die notwendig ist und die schöne Optik, die man haben sollte, die kann ich nicht liefern und die bin ich auch zum Teil nicht, ja, fehlt mir, sage ich mal, dann letztlich das Quäntchen Durchhaltevermögen, wirklich das letzte bisschen zu polishen und wirklich was gerade zu ziehen und zu optimieren und User-Tests zu machen, um zu sehen, wie das initiale Feedback ist und Beta-Tests zu gestalten und, und. Da spare ich mir halt auch ein bisschen Arbeit und kann mich dann eben auch auf meine Hauptaufgabe, das Programmieren, konzentrieren. Ich denke, die Indies haben wirklich eine super Zukunft, und eher sehe ich sogar, dass die großen Spielefirmen es schwer haben werden, ihre erfahrenen Entwickler davon abzuhalten, Indies zu werden, weil es karrieremäßig bei diesen Firmen nicht so toll aussieht und die Karriereoptionen meistens auch nicht so interessant sind für die Leute, weil sie Spiele machen wollen und nicht einen Haufen von Entwicklern managen wollen. Deswegen denke ich, dass auch gerade diese Entwickler, die dann diese Erfahrung mitbringen, auch besonders prädestiniert sind, dafür eben Erfolg zu haben. Insofern denke ich, dass das weitergehen wird und es wird eine ganz große Palette geben von den erfahrenen Veteranen-Indies, die ihre Spielindustrie-Erfahrung gemacht haben, und bis runter zum 12-Jährigen, der mit Game Maker seine ersten Super Mario-Clones zusammenklickt. Das wird alles da sein und ich denke, das wird nur wachsen.
Jetzt darfst du auch noch mal kurz Werbung machen.
Super. Ja, also ich betreibe ja mehrere Blogs, diesen We Want Your Money, The Game Parodie-Blog. Ich betreibe den Indiepinion. Das war früher mal gaminghorror.net und habe ich dann umgebrandet, um eben so ein bisschen aus dem Entwicklerleben, Indie-Entwicklerleben zu plaudern und auch meine Meinung mal ein bisschen kundzutun. Dann habe ich natürlich Learn Cocos2D und das ist die passende Seite zum Cocos2D for iPhone Buch, das ich geschrieben habe. Was habe ich noch? Ich verkaufe natürlich mein Line Drawing Starter Kit. Das ist eine Grundlage, um für oder mit Cocos 2D für iPhone ein Line-Drawing-Spiel zu machen, wie eben Flight Control, das recht populär ist. Und da gibt es jetzt inzwischen auch ein paar Spiele, die andere Entwickler drauf aufbauend gemacht haben. Was könnte ich noch bewerben? Das ist immer schwierig, wenn man dann so spontan gefragt wird, dann weiß man es natürlich nicht. Ich habe natürlich diverse Spiele entwickelt, allerdings ja, für andere Firmen, also Ravensburger, wenn ihr mal gucken wollt, die Ravensburger Apps, Mixmax und was war denn noch? 51 Japanese Characters habe ich im App Store und Black Hole natürlich, wobei, ja, ich glaube ja nicht, dass es noch irgendwie großes Geld macht. Und letztlich, ja, worauf ich eigentlich ganz stolz bin, wenn es dann mal rauskommt, das Spiel für Joscha Sauer, in dem ich mitgearbeitet habe, da bin ich mal sehr gespannt. Hoffe, dass das auch richtig cool wird. Ein cooler Erfolg wird, ja.
Ich danke dir für das Gespräch, Steffen.
Ja, bitte, danke für die, ja, für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war und ihr jetzt Lust habt, auch endlich Independent-Entwickler zu werden und uns mit tollen Spielen beglückt. Und selbst wenn ihr diese Ambitionen nicht habt, dann ladet euch wenigstens Battleforge runter, weil es ein richtig gutes Spiel ist. Wir hören uns Ende Juni wieder und bis dahin viel Spaß beim Spielen.